Grüß euch und herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Podcast. Ah, Sommer ist Ferien, gell? Endlich Ferien. Dann die Schüler würden sie sagen, naja, nein, die Eltern freuen sich natürlich auch, wenn ihre Lieblinge jetzt wieder zu Hause sind, rund um die Uhr. Wobei, ich meine, jetzt bei mir ist eh schon so, gell, mit den Sommerjobs so verklappt sich sehr gut, jetzt ist nachher nicht so laut, wie es oft früher vor 10 Jahren noch war. Eine angenehme Ruhe, ein bisschen ungewohnt, gell, weil es doch, ja, auf der einen Seite eine angenehme Ruhe, ungewohnt, weil es so angenehm ruhig ist, ja, so darf ich sagen. Der Sommer ist auch, ja, der Sommer ist mittendrin, gell, also, ich hab ja da vor ein paar Wochen noch gesagt, wir haben Gott sei Dank ein bisschen Regen gehabt nach dem ersten Schnitt. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass es meinen ersten Schnitt ziemlich hergebrennt hat. Und ich war eigentlich positiv bezüglich zweiter Schnitt, aber du seit letzter Woche, du, ist die Kacke am Dampfen bei uns, es brennt mal die Wiesen da vor meiner Nase her. Du kannst fast zuschauen, wie es von Tag zu Tag brauner wird. Es hat, da musst du die erste Woche, die ersten 10 Tage schön leicht angestupft, ist groß, aber jetzt hätten wir noch hinten eine Weide gehabt. So schön saftig. Da haben wir gesagt, ja, wir haben die Viecher da unten, dann tun wir sie da oben, dort tun wir schön umtreiben. Dann haben wir da unten da in einer Wiesen, haben wir zwei Koppeln und, ja, da haben sie locker jetzt 2 Wochen. Dann haben wir sie einige, ja. Du nach dem zweiten Tag denkst du, was ist denn jetzt los? Da, es wird immer brauner, gell? Ist viel drinnen, schön, ist groß, wird trocknet mal alles zusammen. Das Maibache, wie der Name schon sagt, sollte eigentlich im Mai rinnen. Jetzt sind, seit ein paar Tagen kommen da ein paar so Tropfhälle nachher. Es ist momentan nicht lustig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also jetzt bin ich dann schon ein bisschen beim Überlegen, wie ich da im Winter her tun soll, weil Futter werden wir auf jeden Fall zu wenig haben, gell? Schwierig. War schon gut, weil es wieder mehr auf der Alm. Überall momentan, es ist heuer zu trocken. Es ist so eine Summe wie 2013. Wobei 2013 war noch so, da war der erste Schnitt wenigstens okay. Aber dann, das ist der erste Schnitt weggebrannt. Und der zweite, ja, die Wochen haben sie ein bisschen Regen gemeldet, damit schauen. Aber ich weiß nicht, ob das Kraut noch fett macht. Die Kühe übrigens, wenn man sie gut hört, die Kühe machen jetzt einen tagsüber gern Innendienst. So, die habe ich jetzt in den Stall reingetan, weil es ihnen einfach zu heiß ist. Also die Kühe haben bei gern so Temperatur, also am liebsten haben sie so von plus 15 bis minus 10, sagen wir offiziell, aber sagen wir mal minus 5 macht ihnen nichts aus. Das ist so eine Idealtemperatur, minus 5 bis plus 15 in diesem Radius. Fühlen sie sich wohl, aber wenn es jetzt da so wie bei uns jetzt auch schon immer regelmäßig über 30 Grad hat, da gehen sie, der Druck, drucken sie schon her in der Früh. Gell? Wenn ich da hinten jetzt habe ich einmal zweimal die Gotha, die habe ich in der Nacht ausgelassen, habe die Gotha hinten zugemacht und dann schreien sie um 7:30 schon. Gell? Wenn sie unbedingt einer in den Stall, jetzt stehen sie halt mehr oder weniger drinnen, ein bisschen Kraft, da kriegen sie halt doch über einführt, dann tue ich hier und da mal ein bisschen eine Heifel rein, aber die stehen drinnen den ganzen Tag und dann so mal 5, 6, wenn es dann wieder kühler wird, dann gehen sie freiwillig raus. Ja, war früher, gell? Ich weiß nicht, so vor 30 Jahren, vor 20 Jahren war es üblich, gell, dass man die Kühe draußen hat. Jetzt tut man oft zur Nachtweide. Wenn noch nach draußen fressen, so schön dahin. Aber ja, was gibt's sonst Neues? Hey, vieler Kirchtag ist ja bald einmal irgendwann einmal im Juli. Gibt's eine spannende Schlagzeile. Müssen Pferde vor dem Kirchtag zum Psychologen? Pferde am vieler Kirchtag. Erst zum Psychiater, dann zum Umzug. Ob beim kommenden Umzug zum vieler Kirchtag berittene Mitglieder der Bauerngnamen teilnehmen dürfen, hängt von einem psychologischen Gutachten ab. Die Sicherheitsvorschriften bei Großveranstaltungen, wie eben den Villacher Kirchtag, werden von Jahr zu Jahr strenger. So sind heuer Experten mit Vorschlägen an Bord, die den Kirchtag möglichst sicher machen sollen. Was früher vollkommen normal war, dass Pferde am Umzug teilnehmen, ist jetzt streng und kompliziert. Es wird hier größtmöglichster Wert auf Sicherheit gelegt. Dazu haben wir sogar einen Experten aus Wien kontaktiert. Da geht es auch darum, welches Risiko Pferde bei einem Umzug in der Menschenmenge darstellen. Experten raten davon ab. Immer lustig. Es geht um Pferde, die ja plötzlich scheu werden und in eine Menschenmenge springen könnten. Wer haftet dann? Für den Experten ist es klar. Es wird ein Umzug ohne Pferde empfohlen und im Stadtmarketing will man sich auch daran halten. Seitens der Bauernmann will man aber darauf beharren, dass er der 10. Tradition ist, und immer ohne Vorfall funktionierte. Eine Teilnahme nur mit Pferden. Also es geht darum, es hat noch nie irgendwas gegeben. Gell? Das muss man dazu sagen, es war nie irgendwas mit den Pferden. Sie waren eigentlich immer brav. Aber gell, man muss halt Probleme konstruieren, wo keine sein. Ja? Weil dann haben immer wieder Leute Arbeit. Dann muss man einen Experten und einen externen Gutachter herholen. Auf jeden Fall die Lösung. Jedes Pferd soll, bevor es am Umzug teilnimmt, auf seine Friedfertigkeit von einem Psychologen auf Eignung untersucht werden. Kostenpunkt pro Pferd etwa 2000 Euro, welche natürlich die Bauerngemahn zu berappen hätte. Ja, du überlegst oft, was könnte da für einen Schmäh dazu machen, aber im Prinzip ist ja der ganze Artikel schon ein Schmäh oder die ganze Idee an der Sache ist ja schon ein Schmäh. Ich habe immer gedacht, da, die haben bei solchen Kirchtagen andere Probleme, andere Sachen, wo man aufpassen müsste, das nicht irgendein Absaufen über Mauer fliegt oder sonst irgendwas, dass nicht Zwölfjährige zu Alkohol kämen, aber die Pferde sind das Problem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die größte Sorge der Besucher beim Kirchtag ist, ob ein Pferd amok läuft. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Früher ist beim Kirchtag ein Joke, ob es rosa Hufeisen hat. Heuer brauchst du vorher ein psychologisches Gutachten. Du. Das ist auch die Frage, gell? Wenn das Pferd beim Umzug stehen bleibt, ist es eine Arbeitsverweigerung oder eine depressive Phase, gell? Eine Verstimmung, ja, wo du sagst, ich mag nicht mehr, muss man dann, wenn es dann wirklich soweit ist, dass die Pferde mitgehen dürfen, muss der Psychologe dann während dem Umzug auch daneben stehen und vielleicht quasi mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn irgendwo mal kurzfristig irgendwo ein Problem auftaucht fürs Pferd. Wir wissen es nicht, gell? Passend zum Thema, wir müssen leider draußen bleiben. Artikel von der Süddeutschen Zeitung. Da geht es jetzt nicht um Pferde, da geht es um viel gefährlichere, um Kinder. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Gastronomie nur für Erwachsene und würde am Nachbartisch lieber Haustiere sehen als die Kinder anderer Gäste. Das ist halt das klassische Wirtshaus. Das Wirtshaus der Zukunft oder der Gegenwart mittlerweile schon. Links ein Golden River, rechts ein Chihuahua. Und der Vierjährige muss im Auto warten. Aber bitte schön Fensterscheibe aufmachen, gell, dass das Kind gar nichts heiß kriegt. Bin ich gespannt, gell, wenn die erste Mama dann sagt zum Kölner, du, können Sie bitte eine Wasserschüssel für mein Kind vor die Tür ausstellen, gell, das haben wir draußen angehängt. Das wartet draußen, während wir da Schnitzel essen. Ich glaube, wir sind am Ziel unserer Gesellschaft angekommen, gell. Hunde sind überall willkommen. Kinder gelten als Störfaktor. Und nachher jammern wir, dass die Geburtenrate immer hintergeht. Gell? Ja, auf der anderen Seite jammern wir, wer soll unsere Renten zahlen? Ja, wir wissen nicht. Die Menschen wollen immer weniger Kinder, nur mal 1,2 Kind pro Erwachsenen und pro Frau und Dings und große Probleme. Und nachher siehst du sowas wieder, gell? Dass man befürwortet, dass Kinder im Restaurant nicht sein dürfen. Nirgends dürfen sie sein, gell? Aber irgendwo, wenn sie mal erwachsen sein, sollen sie die Steuern zahlen und die Pensionen. Wobei in Deutschland haben sie ja, gell, da brauchst du weniger Leute mittlerweile, weil die haben jetzt immer weniger Arbeit. Volkswagen streicht die Hälfte seiner Automodelle. 100.000 Jobs stehen auf der Kippe. VW hat ja da im März schon angekündigt, dass sie 50.000 Jobs streichen. Jetzt überlegt man noch zusätzlich 100.000, was da dran hängt. Da hängen nicht nur die 100.000 Jobs dran. Pro Job hängt da noch ein paar andere Jobs in der Zuliefererbranche zusammen. Also bist du deppert, da kracht's echt gewaltig, gell? Wie der Konzern VW am Donnerstag mitteilte, soll die Modellpalette schrittweise um bis zu 50% gestrafft und die Angebotskomplexität, etwa die Zahl möglicher Ausstattungsoptionen, um bis zu 75% reduziert werden. Der Vorstand stellte dem Aufsichtsrat dazu ein Maßnahmenpaket mit mehreren Sparinitiativen und ein Zielbild für 2030 vor. Ziel sei es demnach, das Unternehmen robuster, effizienter und wettbewerbsfähiger aufzustellen. Bis 2030 machen wir die Volkswagen Group zum attraktivsten Automobilunternehmen der Welt, wird Vorstandschef Oliver Blume in der nun veröffentlichten Pressemitteilung zitiert. Nur, ich weiß nicht, wovon man da redet, gell? Attraktivster Automobilunternehmen der Welt. Wenn du auf der einen Seite 100.000 Jobs streichst und die Hälfte von der Modellpalette wegtun willst, klingt ein bisschen so, wie wenn der Kapitän von der Titanic noch gesagt hat, noch ein Eisbergkontakt, also sagt, ne, die Titanic ist das sicherste Schiff der Welt, also kommt man irgendwie nicht so vor. Die Hälfte der Modelle streicht der Volkswagen-Konzert, also bald gibt's nur mehr einen Golf und den in drei Grautönen, ja, das kannst du dann noch aussuchen. Ganghabel, Lenkradl, passt, vielleicht die Fensterhaber mit Kurbel, vielleicht kommst du auf das hinter, sparst du auch wieder gut. 75% weniger Ausstattungsoptionen. Ich meine, das ist sehr Vorteil. Wenn du heute bei den Autos schaust, was es alles schon gibt, wo du da denkst, Da gibt es so viele Sachen, wo man auch denken muss, ja, das kann alles hinwerden, gell? Und wenn es je mehr Sachen gibt, desto mehr kann hinwerden, desto mehr ist zum Reparieren irgendwann einmal. Aber es ist eh, gell? Das ist auch gut, weil endlich musst du nicht mehr 2 Stunden beim Konfigurieren der Zettel ausfüllen, bevor du drauf kommst, dass du das Auto eben trotzdem nicht leisten kannst. Da jetzt habe ich gesehen, also ein normaler Passat irgendwo 75.000 Euro. Ich meine, wie kommt man auf solche Ideen, dass die ganzen Kisten nicht mehr leistbarer sind, ne? 100.000 Jobs weniger und halb so viele Autos, gell? Also das Einzige, was bei Volkswagen offenbar noch wächst, sind die PowerPoint-Präsentationen vom Vorstand, gell? Oder von den Marketing-Experten.
Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht es um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hans.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es einmal in Hans.
Werbung aus!
Ja, mein Thema in Kärnten. Bürgerinitiative gegen Leitungsbau. 380 kV-Leitung. Da gibt es ja das Thema. Man möchte ja da durch Kärnten eine 200 Kilometer lange Stromautobahn quasi bauen. 380 kV. Ja, das ist kein Dünnskabel mehr. Da gibt es sehr viele Pro und Contras. Ja. Die einen sagen, die geplante 380 kV-Leitung, die ist geplant zwischen Lienz und da in Unterkärnten, also Obersilach. Die Inbetriebnahme ist spätestens bis 2035 geplant. Also die einen sagen, das ist essentiell für die Versorgungssicherheit, ja, weil sie schließt eine Lücke im österreichischen Hochspannungsring, entlastet das an der Kapazitätsgrenze operierende 220 kV-Netz und verbindet Wind, Solarstrom aus dem Osten mit den Speicherkraftwerken im Süden. Die Kritiker bezweifeln ja, die offiziellen Prognosen zum massiven Anstieg des Strombedarfs in Kärnten. Experteninitiative argumentieren, dass der Bedarf bis 2040 maximal um 25% steigen wird, nicht um 100%. Es wird da kritisiert, dass bis zu 70% der Hochspannungsnetzkapazitäten dem grenzüberschreitenden EU-Stromhandel dienen und Kärnten als reine Stromautobahn ausgenutzt wird, also quasi Durchzug, ja, so wie quasi die Tauernautobahn im Sommer auch eine Durchzugsautobahn ist, wo die Deutschen alle zwischen nach Kroatien, da abschnittsweise auch regionale 110 kV-Leitungen auf den neuen Masten mitgeführt werden sollen, drohen Masthöhen von bis zu 90 Meter. 90 Meter, was hat der Kirchen? 20 Meter. 4 Kirchtürme, über 4 Kirchtürme zusammen. Man gehen da jetzt am Ende um einen Haufen Geld. Ja, und vor allem das Thema, diese APG, diese Austria Power Grip, oder wie das offiziell heißt, das ist anders als beim normalen Unternehmen. Am freien Markt trägt diese APG bei dem Projekt kaum ein wirtschaftliches Risiko. Weil sobald die Leitung genehmigt und gebaut ist, ist der Gewinn durch die staatlich verordneten Netztarife über die gesamten Lebensdauer der Infrastruktur rechtlich abgesichert. Ja, das ist oft mehr als 40 Jahre. Das ist, ja, im Prinzip ist es ein Jackpot, gell, weil die wissen, ja, das müssen wir bauen und dann rinnt's Geld, ja, wie der Strom rinnt dann einer bei der Haustür. Alles safe. Ja, ohne große, Da die Rendite als Prozentsatz der investierten Summe berechnet wird, steigt der absolute Gewinn der Netzbetreiber mit der Höhe der Baukosten. Also das heißt, je höher die Baukosten, desto besser, ne, für die halt. Das ist auch einer der Gründe, warum Bürgerinitiative kritisieren, dass die Betreiber Großprojekte wie diese forcieren, anstatt günstigere bestehende Leitungen zu optimieren. Früher hat man gesagt, Kärnten ist das Land der Seen, bald heißt es dann Kärnten zwischen Berg- und Hochspannungsleitung. Ne? Wobei, es ist eh, die Leitung soll bis 2035 fertig sein. Also, wir wissen eh schon bei genug Bauprojekte. Es klingt schon recht optimistisch. In Österreich ist bis dahin wahrscheinlich erst die dritte Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen. Wobei, es kann ja sein, gell, nachdem da ja große Interesse sein, vielleicht ziehen sie es doch ein bisschen schneller durch. Man weiß es nicht, gell. Schwierig. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich alle den Strom, aber zu welchem Preis ist ja da immer die andere Frage, gell. Hey, nächstes umstrittenes Thema. kein Suchschaf mit Kettenhemd im Wolfsgehege. Das habe ich auch vor ein paar Wochen einmal erwähnt im Podcast. Da gibt es ja einen Spezialisten, einen, was weiß ich, 74-jährigen Erfinder. Der hat ja ein Kettenhemd für Schafe erfunden, entwickelt, entworfen. Was weiß ich, wie man das nennt. Das schaut so aus. Ich tipp's einmal googeln. Das Schaf wird quasi angezogen. Ist so ein schönes ein Kettenhemd halt quasi, ist aber aus Kunststoff und wenn der Wolf da kommt und zu ihr beißt, dann sollte der Wolf sagen, au weh, nein, lieber doch nicht. Ja. Jetzt hat es natürlich schon Probleme geben, gell? Sogar Tierschützer haben da irgendwie sind auf die Füße gestiegen und gesagt, doch nicht so gut. Interessant, dass man mal die Wolfsbefürworter und die Wolfsgegner da einer Meinung sind. Ne? Und das ist ja das Projekt, das aus Tierschutzgründen untersagt worden, aber der Erfinder gibt nicht auf. Gell? Er will nun einen Test mit echten Tieren. Weil er sagt, was wird schon passieren? Der Wolf bekommt einen kleinen Stich. Echte Tiere heißt, einen Wolf mit einem Schaf in einem Gehege zusammensperren. Und dann schauen, was passiert. Auf jeden Fall sagt er, was wird schon passieren? Der Wolf bekommt einen kleinen Stich, wie uns sagen es beim Zahnarzt, und das Schaf einen kurzen Schock. Das Schutznetz ist durchlässig, schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein und schützt das Schaf. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schaf das erfreut hat mit so einem Netz, aber es Schaf, das leckt sich hier und da, es kratzt sich einmal, es bleibt vielleicht einmal bei einer Staunhecke mit den Netzen, dann hängt es drinnen. Und vor allem das Thema ist da, der Kopf ist frei und die Füße sind frei. Ich bin ja jetzt kein Wolfspsychologe, aber ich denke mal, der Wolf, wenn der sieht, okay, Bauchdecke, da ist irgendwo ein Hindernis, dann beißt halt ein Schädel an. Das ist meine erste Intention, oder ich nog die Füße an. Tut er wahrscheinlich, weil ich glaube kaum, dass der Wolf dann sagt, naja, okay, jetzt kann ich nicht fressen, dann tue ich halt mit dem Karten spielen. Ne? Eher unwahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall einen konkreten Tierpark oder Zoo hat der Erfinder noch nicht im Blick. Er hat jetzt beim Ministerium um Genehmigung angesucht. Ich hoffe, dass ich zumindest in Österreich oder in der EU eine Genehmigung bekomme. Wenn nicht, dann muss ich es eben in Amerika probieren. Ja, in Amerika warten sie sicher auf so eine tolle Erfindung mit so einem tollen Projekt. Da werden sie sagen, ja bitte schön, da ist der Wolf, da ist ein Schaf, machen wir mal geschwind. Auf jeden Fall behauptet der Erfinder, das hätte zur Folge, dass ich mit meinen Patenten abwandern würde. Bei 60 Millionen Schafe, die es gibt, muss man damit rechnen, dass wenn auch nur 10% der Schafe so ein Netz tragen würden, fiele da schon einiges an Mehrwertsteuer für den Staat ab. Der quasi das verloren gehen würde, wenn der nach Amerika wohnt mit seinem tollen Patent. Ich würde jetzt da nichts kritisieren, aber ich denke, mit 72, 74 oder so, sollte man vielleicht einmal in Renten gehen. Ideen einmal ein bisschen hinterfragen, ob es wirklich so gescheit ist, aber wie auch immer, gell? Ich meine, ich bin nicht gespannt, was als nächstes kommt, gell? Kugelsichere Hühner gegen den Fuchs oder Airbags für Rehe. Ist ja alles möglich, gell? Landwirt betroffen nach Almunfall. Mutterkuh verletzte Wanderer trotz Warnhinweise. Das haben wir jetzt in Südtirol. Ein Angriff einer Mutterkuh auf einer Alm im Antholzer Obertal in Südtirol hat mehrere Wanderer verletzt. Nach Angaben der Bergrettung wurden 2 bis 3 Menschen verletzt, als eine Wandergruppe eine Weide durchquerte und von der Kuh attackiert wurde. Der betroffene Landwirt zeigte sich tief betroffen. Die Nachricht habe ihn völlig unvorbereitet getroffen. Auch die Tourismusgenossenschaft Antholzertal spricht von einem tragischen Einzelfall. An den Zugängen zu den Weiden gebe es bereits seit längerer Zeit Hinweisschilder zum richtigen Verhalten gegenüber Weidetieren. Gibt es bei uns auch. Ja. Ich sage es immer wieder, wiederholen wir es einfach. Man kann es nicht oft genug wiederholen, wenn es möglich ist. Hunde zu Hause lassen und nehmt ein Stecken mit und einen Notfall mit einem Stecken der Kuh eine drüber zinken. Ich habe so eine Kuh, wo man denkt, okay, wenn da jetzt einmal ein nicht geübter Mensch zu ihr kommt, zu der, könnte es auch happig werden. Aber die Grader habe ich auf den Olm aber geholt. Jetzt vor ein paar Tagen. Und die hat noch Hörner, gell? Die kümmert im August und die hat noch Hörner. Und der ist, ich habe sie grundsätzlich, gell, sie hat ein Halsbandl gemacht, momentan habe ich es auch getan, eigentlich hatte ich die Glocken gehabt. Und wenn du bei ihr zu ihr gehst auf der Weide, so ein bisschen so probierst, Kopfhülle streicheln, dann macht sie richtig einmal einen Schritt her. Und jetzt hat sie einmal, hat sie sogar einmal 2 Schritte vorgemacht, einmal so richtig so schön in Kampfposition begehen. Und ja, ich habe ja dann einmal quasi einmal meine Meinung gesagt, aber wenn du jetzt zum Beispiel einmal ein ungeübter Mensch, der so einer Kur zu ihr kommt, nie gut, deswegen immer Steck mit, im Notfall quasi einmal sich wehren, ja. Hitzewelle belastet Kälber. Das ist jetzt eher Thema, das mich selber betroffen hat, gell? In diesen Tagen mit Temperaturen von über 30 Grad geraten nicht nur Milchkühe, sondern auch Kälber schnell an ihre Belastungsgrenze. Vielen Betrieben ist jedoch nicht bewusst, dass Jungtiere Hitze oft schlechter kompensieren können mit teils lebensgefährlichen Folgen. Kälber können ihre Körpertemperatur schwerer regulieren als Milchkühe. Dies führt dazu, dass sie bei Hitzestress schneller in Lebensgefahr geraten. Ihr Organismus ist nicht auf Hitzeperon ausgerichtet. Ihr Körper hält vermehrt Wasser zurück. Dies führt dazu, dass Toxine länger im Körper bleiben und nicht über den Stoffwechsel und die Leber ausgeschieden werden. Durch diesen Stress kommt es zu Laktatazidose und dem sogenannten Leaky Gut. Die Laktatazidose ist eine Folge der fehlenden Pufferung, da dem Körper nicht ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Zudem wird bei Hitzestress vermehrt Blut zur Abkühlung an die Körperoberfläche gepumpt. Dadurch entsteht an der Zellwand im Darm ein relativer Sauerstoffmangel, der dazu führt, dass sich der Zellverbund der Zellwand auflockert. Insbesondere an den Zellzwischenwänden entstehen echte Löcher, durch die Giftstoffe aus dem Darm ins Blut gelangen und massive Entzündungserscheinungen hervorrufen können. Das ist ihr Thema, das hat mich betroffen. Ich habe das auch unterschätzt. Mir ist ein Kabel. Mir ist letzte Woche ein Kabel eingegangen, weil er gestorben hat. Da habe ich noch ein Video gemacht auf Twitch, Live-Video, haben wir noch Namen ausgesucht, die Aloysia. Und die Aloysia war topfit, die hat super Geburt, alles innerhalb von einer Stunde gestanden, getutelt sofort, aktiv gewesen, schön mitgelaufen. Da haben wir einen zweiten gehabt im Bepo, ich meine, haben wir immer noch im Bepo. Und die habe ich immer, wir haben sie unten gehabt und das ist eine Weide, wo sehr viele Bäume sind, wo Schatten durch Bäume ist. Der Bach ist unten, wo man einfach der Meinung ist, es war eh kühl gewesen, aber ich habe das, muss ich gestehen, auch ein bisschen unterschätzt. Wie gesagt, wir haben die Viecher eben regelmäßig beobachtet. Und da war aber so, jetzt siehst du ja, wie früher gesagt, die Kühe kommen jetzt immer in den Stall. Da war es so, dass die Kühe nicht auch gekommen sind. Ja, die waren da unten zufrieden, die sind da mehr oder weniger am Tag unten unter die Bäume gelegen im Schatten und da war ich der Meinung, das ist okay, ja, das passt so. Und ich habe regelmäßig, mit dem schaue ich regelmäßig runter. Und da habe ich eben gesehen, am Vorabend, okay, der Beppo, also der Größere, der hat ein bisschen so einen leichten Durchfall. Ja, so einen grauen. Ah, denke ich mir, okay, ich habe beobachtet mal, weil er ist ganz normal umgelaufen. Ich habe auch gesehen, dass er getuttelt hat. Ja, schauen wir uns das einmal an, haben wir gedacht, du wirst den nächsten Tag reagieren. Ja. Das andere Kabel hat nichts gehabt. Ja. Am nächsten Tag war es so, da habe ich vormittag ein paar Wege gehabt, dann zum Mittag habe ich auf die Alm müssen. In der Früh habe ich noch gesehen, alle Kabel, also beide Kamot umgeschwackelt unten. Um 4 oder 5 komme ich heim, ist das Kabel tot. Ne? Einfach unten drin gelegen, die Kuh geschrien. Ne? Ja, und dann haben wir mit dir jetzt noch geredet. Haben wir sofort das andere Kabel, was im Paper haben wir dann sofort behandelt. Und das war das Thema, gell? Hitze. Die Hitze nicht vertragen. Ja, scheiße ist das, gell? Weil gerade jetzt zu Zeiten wie das, wo du sagst, das war ein reinrassiges Kabel auch noch. Eine Weihwelle, für die Zucht ideal gewesen. Aber das ist es, gell? Das ist bei den Kälbern so gefährlich. Und jetzt habe ich aber, also aktuell haben wir 4 und da passen wir auf, dass wir nicht. Da passt natürlich jetzt umso mehr auf, weil wir haben eines haben wir jetzt noch, den Bruno habe ich auf Instagram gepostet. Da haben wir dann Gott sei Dank sofort reagiert. Da hat Max Jachen, der hat jetzt da vor ein paar Tagen ein bisschen schwer geatmet, schwer geschnauft. Und der hat eine Lungenentzündung. Eine Lungenentzündung, der hat die jetzt behandelt und das ist auf dem Weg der Besserung, er ist fit, er tutelt fest, aber da muss so dahinter sein, gell, und man darf das ja nicht unterschätzen, die Fehler, ja, was heißt Fehler, gell, ich hab's ja da, der man hat halt, ja, das sind halt Situationen, wo man halt wieder umgehen lernen muss, gell, weil normalerweise draußen auf der Weide, dass die Kälber irgendwie so krank sind, ist man nicht gewohnt, gell, man ist früher im Winter, in der Winterzeit im Stall, haben sie öfter mit durchgefahren oder so, wenn da eine, ja, im Stall hat was umarschwiert oder was, aber draußen auf der Freien. Aber das ist eben, wie erklärt, durch die Hitze, gell. Und dass die Kälber halt noch schlechter reagieren, ja. Obwohl sie tuteln, gell. Wir haben eigentlich Ecken und Flüssigkeit gehabt, manchmal halt nicht, aber trotzdem. Ja, nicht zu aufpassen heutzutage, gell. Ha, kommen wir mal zum Fußball. Haalands Ernährung. Warum ist der Haaland so gut? Ich sag's euch jetzt einmal. Weil er sich richtig ernährt. Direkt vom Bauern, Rohmilch, Honig, Fleisch und Kartoffeln. Norwegens Fußballstar Erling Haaland ist nicht nur 1,95 groß, er ist auch perfekt trainiert und vollbringt auf dem Rasen herausragende Leistungen. Hier haben wir gesehen, aber leider haben sie halt gegen England verloren. Das war jetzt wirklich tragisch. Ich habe bis das erste Mal, dass ich so lange aufgeblieben bin auf Fußball, ich schon bis zwei habe ich mitgezielt, hat er gehofft, dass die Norweger das irgendwie noch da gegen England schaffen, aber leider ist es nicht so wahr, ne? Wie der Sportler bereits erzählt hat, entspannt er am besten auf dem Traktor oder im Stall. Nach seiner Karriere will sich Haaland einen eigenen Bauernhof mit Kühen kaufen. Doch wie ernährt sich der 90 Kilo schwere Megastar bei der WM 2026, um so fit zu sein? Auch hier hat seine Kindheit in einer kleinen, sehr landwirtschaftlich geprägten Gemeinde im Südwest Norwegen wohl ihre Spur hinterlassen. Besonders wichtig für ihn, ausschließlich unverarbeitete Lebensmittel. Die kauft er auch direkt beim Bauern ein. Gut, in Amerika wird es wahrscheinlich nicht immer möglich sein, aber immerhin. Aber wir wissen immerhin, warum der Haaland jetzt so stark ist. Gell? Der ist nicht im Fitnessstudio groß geworden, sondern im Stall. Ja. In einem Day in the Life Video auf YouTube schilderte er sein Konzept. Das erscheint für einen Weltklasse-Athleten eigentlich ziemlich einfach. Er setzt auf hochwertige Lebensmittel, viel Regeneration, Spaziergänge und guten Schlaf. Rund 6000 Kalorien sollte Haaland täglich zu sich nehmen. Ich glaube, das habe ich auch einmal gemacht. 6000, aber ich habe nicht so viel verbrennt wie er, glaube ich. Hierbei schwört er auf viel Protein und reine Zutaten. Auf den Tisch kommen bei den Fußballern unter anderem Rohmilch, Honig, Steak, Herz, Leber und Kartoffeln. Ja, bei Herz bin ich jetzt auch nicht unbedingt so, aber bitte. Zum Frühstück gibt es unter anderem Kaffee mit Milch und Ahornsirup. Dazu Eier und Sauerteigbrot. Danach geht es mit der Kamera zu einem britischen Hofladen. Er kauft dort Rohmilch, rohen Honig sowie verschiedene Fleischteile wie Ribeye, Filet, Tomahawk Steak und Short Ribs. Abends dann stehen frisches Rindersteak, Kartoffeln und Salat auf dem Tisch. Schon üppig, gell? 2022 erklärte in der Doku Haaland The Big Decision außerdem, dass er Innereien wie Herz und Leber ebenfalls sehr gerne mag. Zur Regeneration nach dem Spiel oder Training geht es in die Sauna oder das Eisbad. Spaziergänge am Morgen und Abend helfen dem Superstar, guten Schlaf zu finden. Eigentlich klingt das alles nicht nach einem Hexenwerk. Dem Norweger hilft es jedenfalls, wie man eindrucksvoll auch bei dieser Weltmeisterschaft 2026 zu sehen bekam. Es ist halt, gell, während die anderen Fußballer oder Influencer oder die ganzen Wichtschaster oder die Shakes saufen, trinkt der Haaland einfach die Rohmilch. Ne? Die Rohmilch, wo die Experten auch sagen, dass diese total schädlich ist, die muss man unbedingt und pasteurisieren und am besten komplett Dings und 0,1% Fett und nichts drinnen haben. Ich meine, wenn das stimmt, gell, wenn das doch 1 zu 1 oder ungefähr so stimmt, wie das im Artikel ist, gell, dann sind die Bauern eh die besten Personaltrainer. Ne? Nur hat es ihm keiner gemerkt bis jetzt. Siehst du, wenn wir von der WM schon geredet haben, gell? Ich meine, jetzt ist, warte mal, was ist denn heute? Morgen ist, also heute ist für mich Montag, gell? Im Prinzip ist mir jetzt noch wurscht, wer jetzt drinnen ist. Gell? Wir haben jetzt noch im Halbfinale Frankreich, Spanien, Argentinien, England. Ja. Ich habe ja noch auf einen Außenseiter gehofft, auf Norwegen habe ich gehofft, das ist fürs Halbfinale, das habe ich eigentlich immer so im Auge gehabt, dass es einen Außenseiter gibt. Ja, wenn man, vor 4 Jahren war ja Marokko im Halbfinale. Ja. Jetzt sind halt vier Favoriten. Gell? Von den 4 kann es eigentlich jeder werden, theoretisch. Ja, für mich ist es jetzt nicht mehr so prickelnd. Gell? Ich meine, sicher, gell? Wir wissen mal, gell, die Stars treffen verlässlich, ob das jetzt der Messi ist oder der Kane, bei Mbappé, ja, bei den Spaniern, oder wie es mal, dass die sich durchwurschteln, überall, gell, technisch, durch. Ja, irgendwie fehlt mir. Mir fehlt da irgendwie jetzt so das Ganze, diese, ja, erstens einmal, gell, die Anstoßzeiten waren schon ein bisschen nervig, gell, in der Nacht drinnen, und erstens einmal ist es mir jetzt lang, gell. Ich denke mir jetzt, okay, jetzt geht's in die 5. Woche, jetzt war es schon gut, wenn es vorbei ist, gell, weil, jetzt hat mich schon wieder interessieren, wenn in Österreich da so wie, wo, welche Transfers es da so gibt und so, weil jetzt fängt eigentlich dann im August schon wieder die ganze Bundesliga und alles an. Es ist mir zu lang, muss ich sagen. Und es sind ja diese Entscheidungen, gell, von der FIFA, gell, haben wir schon besprochen, der Infantino begnadigt einfach einen amerikanischen Stürmer, weil er da Trump angerufen hat. Das hat es noch nie gegeben, dass man eine rote Karten, amerikanische Fußballer hat eine rote Karten gekriegt. Das ist dann zu einer bedingten Strafe umgemünzt worden, hat es noch nie gegeben. Der Rot hat immer geheißen, eine Spielsperre immer. Aber wenn es ein Schiri-Fehler war, das war aber in dem Fall nicht einmal so ein riesiger Schiri-Fehler. Und dann waren wirklich viele Schiri-Entscheidungen, wo man sagt, die 50-50-Entscheidungen sind zu großteils für die Favoriten gepfiffen worden. Gell? Wenn du jetzt da schaust, Argentinien, bei Messi, gell? Der hätte gegen Algerien schon einmal hinten noch, wenn es da ein VAR gegeben hätte, da hinten ist einer hinten reingetreten. Bei Österreich, weißt du, da haben sie da den Schlager gefällt vom Messi-Tor. Da hat der VAR ja nicht geschaut. Immer wieder so Entscheidungen. Oder jetzt beim Norwegen-Match. Ja. Da haben sie für Norwegen ein Tor abgekannt, weil beim Eckball der Haaland da mit einem Engländer ein bisschen gerangelt hat. Der Engländer hat ihn umklammert, der hat noch mal einen kleinen kleine Schnatz. Ja, aber du siehst halt, der Haaland ist halt, weil er halt so gut ernährt ist. Der ist halt ein Viech. Der hat halt den einmal geschafft, der Engländer, voll theatralisch her. Dann haben sie es da ein paar kennen. Ich weiß nicht, gell. So, so irgendwie, oder bei Norwegen war noch einmal. Vor einem Tor von Engländer ist der Ball aue und hat oben das Kabel berührt von der Kamera. Ist gerade runtergeflogen auf dem Spieler von England, der macht einen Pass zum Bellingham Tor. Normalerweise, beim Eishockey, wenn du da Puck irgendwo auf die Decke fliegt, ist Abbruch, ne? Machst dann ein Bulli beim Fußball, beim Hallenturnier, wenn du irgendwo auf die Decke neu, aber das sind schon so Entscheidungen, wo man irgendwie den Eindruck hat, dass man schon möchte, dass die Favoriten gewinnen, dass die Stars erfolgreich sein. Gefällt mir nicht, und ich weiß auch nicht, gerne im nächsten WM, in 4 Jahren findet die WM da in Spanien, Marokko statt, und da wollen sie in Südamerika noch Spiele haben, und 2034 hast du sowieso vergessen, das ist dann in Saudi-Arabien die WM, ich meine, hören wir doch auf. Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich mir auf einem normalen Fußballplatz einmal die Kleinen anschauen, da ist halt noch ein ehrlicher Fußball. Wie auch immer, gell, momentan, Tour de France ist auch, nachdem jetzt kein Österreicher Siegchancen hat, das sind schon, ich glaube, der Felix Rohrschartner, der fährt mit, und dann ist der Haller, aber die haben eher so eine untergeordnete Rolle, das sind eher Helfer. Der Bogacar, der fährt wieder allen davon, ist auch eher Fahrt. Ja. Vielleicht mache ich selber mal ein paar Kniebeugen, nochmal meinen aktiven Sport. Wie auch immer, ich sage Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer oder schöne Badetage. Viertank.